Autobiografischer Brief Fröbel Karl Christoph Friedrich Krause, geschrieben am 24.05.2.06.17.06.1828, in Kalhau. Textvorlage für diese Hörfassung war die Wiedergabe des Briefes bei Wichard Lange, Friedrich Fröbels gesammelte pädagogische Schriften 1. Abteilung, 1. Band, Berlin 1862, Verlag von THCHR. F.R. Enslin, Seiten 119 bis 149. Eine nach wissenschaftlichen Grundsätzen von Helmut Heiland erstellte Edition der Fröbel-Briefe ist auf den Internetseiten der Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung, BBF, zu finden. Der wiedergegebene Brief hat dort die URL, http://obak.bbf.dipf.de/editionen/fröbel. /FB1828-05-24-01.html. Die Hörfassung wurde erstellt für www.fröbelweb.de. Vorbemerkung des Herausgebers. Der Philosoph Karl Christoph Friedrich Krause hatte 1823 die 1822 erschienene Schrift Fröbels, die Allgemeine Deutsche Erziehungsanstalt bei Rudolstadt betreffend, in dem dritten Heft der Isis von oben angezeigt, kritisiert und auf die Bestrebungen Fröbels, die er in hohem Grade billigte, aufmerksam gemacht. Er tadelt die Determination allgemeindeutsch und meint, dass die Anstalt keine andere als eine allgemeinmenschliche Bildung für Deutsche gewähren könne und dürfe. Fröbel hatte damals nicht geantwortet, die Arbeit, welche ihm die von ihm gegründete, rastlos sich entwickelnde Anstalt auferlegte, ließ ihm überall keine Zeit zum Schreiben. Da trat 1827 die Krise ein, von der in den einleitenden Darstellungen schon wiederholt die Rede gewesen ist. Fröbel wurde dadurch immer mehr auf sich selbst zurückgedrängt. Wenn der Druck von außen kam, flüchtete er sich nach Art außergewöhnlicher Naturen in sein inneres Leben und gewann durch solche Vertiefung Ruhe, neuen Mut und neue Kraft. So beschäftigte er sich auch lebhaft mit den ihm von Krause zugesandten Schriften und fing infolgedessen an, sich mit ihrem Verfasser wieder in Beziehung zu setzen. Der Brief, den ich mit den nötigen Anmerkungen versehen habe, lautet also: Ende der Vorbemerkungen, Beginn des Briefes, Einigung zum Gruß. Innigst hochgeachteter Herr und Freund, könnte ich nicht in mir von einem doppelten Fest überzeugt sein, einmal, dass auch Sie des Lebens Erfahrung im Leben schon oft genötigt hat, umgekehrt, so vom Äußern auf Inneres, von der Ruhe auf Leben, von der Trennung auf Einigung zu schließen, dann dass die Bande des Bewussten, vom Erkennen und Anerkennen geleiteten mit Notwendigkeit bedingt, hat darum auch eigentlich gar nichts zu sagen, hätte mir auch alles bis ins Einzelne klar voraussagen können. Doch ich habe und hatte nun aber nicht gesagt, was tief und wahr, auch mehrseitig begründet ist. Einmal war ich von der ewigen Wahrheit, Menschenwesenheit und so Menschenwürdigkeit meines Schauens, meines Wollen und Strebens so lebendig durchdrungen, dass ich so vom Leben erglüht, gar nicht sehe, dass das Leben in den Menschen außer mir und um mich bis zum Nichterwecken erstorben, wenigstens bis dahin zurückgetreten sei. Wie Kindersteinen und Hölzchen Menschen leben nicht nur beilegen, sondern in denselben wohl mit einem tief begründeten Sinne wirklich schauen, so glaubte auch ich in den sich bewegenden Menschengestalten lebenden, wenigstens zu belebenden Menschengeist zu finden, denn weil ich die Wahrheit des Geschauten und zu Erstrebenden den Menschen so naheliegend glaubte, dass wenn auch nicht die Masse, doch ein wesentlicher Teil derselben zu überzeugen sein würde, und wenn auch dieser nicht durchs Wort, durch Wortlehre, aber doch gewiss durch die Tat, durch Erzeugnisse, wenn die Leistungen sprechen würden. Diese letztere Ansicht besonders bewog mich, alle mir zu Gebote stehenden Mittel aufzubieten, die Leistungen bis dahin auszubilden, dass sie selbst für die Wahrheit ihrer Quelle sprechen würden. Wohl war diese Erwartung in sich gegründet, und wohl hatte es dem Wesen der Sache nach geschehen können, wenn nur der Menschenauge für Inneres und Wesenhaftes, was ich freilich glaubte, dass die großen eindringlichen und laut redenden Welt- und Lebensschicksale in den Menschen bewirkt haben würden, schon geweckt gewesen wäre. Jetzt aber geschah, da sich davon kaum einige, und dies größtenteils noch täuschende Spuren zeigten, dass sich dadurch die Sache, das Äußere derselben selbst, gefährdete, und noch ist sie äußerlich nicht gerettet, noch steht sie äußerlich nicht fest, und wie ich schaue, sicher deshalb, um das Wirken immer klarer, bewusster zu begründen und so sich selbstsicherer, freier und von äußeren und zufälligen Einwirkungen immer mehr unabhängig zu machen. Ich hatte geglaubt, die Sache der Menschenerziehung, mein Streben zu verwirklichen, wenn ich sie in dem Charakter und Geiste meines Volks, in dem Volke zu begründen suchte, in welchem der Gedanke geboren, und in welchem zuerst mit Klarheit und Absicht für dessen Verwirklichung gewirkt worden war. Aber wie ist eine Sache zu begründen in etwas, was seinen Grund selbst noch nicht gefunden hat, was selbst schwankend in der Zeit dasteht? Wie konnte es darum anders sein, was dem Ganzen äußerlich Halt und Wirklichkeit geben sollte? War der Grund feine Auflösung, hätte ich, weniger überzeugt und durchdrungen von dem freilich nicht anerkannten Wesen des deutschen Geistes und dessen Würde, ja wohl gar in mancher Beziehung verräterisch an demselben gehandelt und mein Streben englisch, französisch oder wer weiß wie genannt, nur nicht deutsch und sogar allgemein, so würde sein Körper, die Erziehungsanstalt als solche, als ein namhaftes Äußere ohne Zweifel leichter, weniger mühe- und sorgenvoll bestanden sein. Doch der Gedanke war zu groß, zu allgemein menschlich, als dass er durch irgendein einzelnes und äußeres als solches seine Begründung und dessen Verwirklichung darin einbestehen hätte finden sollen. Und wäre dieses einzelne und äußere als solches selbst ein Volk, ein kräftiges Volk gewesen, so will es das ewige Wesen, so steht es im Gesetz der Entwicklung der Menschheit, damit nicht die in dem Keime und durch das Keimen an sich schon gegebene Grenze sogleich bei der Geburt erstarrend und vernichtend wirke. Darum musste ich nach ewigem Gesetze ringen und kämpfen, um die Fehlgehen meines irdischen und menschlichen Irrens, einem äußeren und vergänglichen zur Pflege gegeben und zu tragen anvertraut zu haben, was nur das Innere und Bleibende zu tragen und zu entwickeln fähig ist, nicht nur unschädlich zu machen, sondern das äußerlich Hemmende zu einem höheren innerlich Fördernden zu erheben. Wohl fanden sich Menschen und Männer von reger Teilnahme, doch diese standen zu einzeln, waren auch an Wollen und Kraft zu schwach. Sie wurden wohl wie Eisenpfeilspäne vom Magneten, wenn der Geist unmittelbar auf sie einwirkte, ergriffen und festgehalten, allein sie konnten den Geist nicht ergreifen und festhalten, sie achteten wohl das Streben und die Sache, sahen auf ihre Weise Gutes und Ersprießliches derselben ein, wünschten darum dessen Ausführung und Bestehen, allein zu eigensüchtigen, beschrankten Zwecken, und dennoch suchten sie die Mittel dazu immer in anderen, sie wiesen in Beziehung auf die Ausführung immer auf andere hin, statt selbst zu handeln, selbst Hand an dieselbe zu legen, statt Mittel zur Ausführung in sich und durch sich selbst zu finden. Selbst die meisten von denen, welche sich später, von gleichem Streben ergriffen scheinend, mit mir verbanden, suchten im Glanze und Lichte des Innern nur Äußeres und meinten es in diesem Lichte umso leichter zu finden. Wie konnte es nun anders sein, als dass diese dem Streben den Rücken kehrten, da sie für ihre endlichen Zwecke hinlänglich erreicht hatten, was sie gesucht, sich mehr als hinlänglich ausgebildet hatten, statt für die innere reinere Darlebung des Gedankens, dem selbst sie ihr eigenes Sich-Selbstfinden verdankten, vereint zu bleiben. Diese mehrseitig täuschende Teilnahme, welche jedoch im Montagment des Gesamtwirkens für vollkommenere Darstellung und Wetterführung mich gänzlich verließ, war eben darum überwiegend mehr nachteilig als förderlich, denn das Wirken schien auch ein Fundament zu haben, wo doch nur bodenlose Leere war. Doch war dies nur das bei weitem geringere, das wichtigere und äußerlich auflösendere war, dass viele innerhalb des Ganzen und mit angestrengter Aufopferung des Ganzen entwickelten Kräfte, größtenteils durch die Einwirkung der vorhin gedachten Afterglieder, dem Ganzen mehr als undankbar den Rücken kehrten, wonach reinen und ewigen Naturgesetzen ihre jungen Kräfte, ihre neue Wirksamkeit zur Herbeiführung eines neuen Frühlings gesteigerten Lebens in das Ganze hätten zurückfließen sollen. Allein warum wiederhole ich Ihnen denn dies uralte Lied? Es ist ja nur die alte und schon so oft wiedergekehrte, jedem Streben, den bekannte Geschichte der Entwicklung und Darstellung eines gesuchten gemeinsamen Strebens zur gemeinsamen Erreichung eines höchsten Ziels. Warum spreche ich es Ihnen aus? Da alles als notwendig zu erkennen ist, damit Ziel, Weg und Mittel immer klarer erschaut, wandelloser betreten und kräftiger gehandhabt werde. Keineswegs also aus dem trübsinnigen Grunde der Klage oder des Beschwerens, noch, um nach Art tausender von Toren die Schuld auf andere zu schieben, nein, nur um anzuzeigen, welche Tatsachen wirklich durchlaufen, selbst durchlebt wurden, alle Tatsachen, welche die Geschichte eines gemeinsamen Strebens für Erzieher in höherem Geiste bis jetzt darbietet und in welchen Tatsachen auch besonders die Erscheinung eines langen Schweigens gegen sie ihren Grund hat. Frühe und anhaltende Selbst- und Lebensbeachtung lehrte mich, was auch später die vielfache Bestätigung vom reinen Denken aus zu wandelloser Überzeugung erhob, der Mensch müsse die Ursachen seiner Lebenserscheinungen, seiner Lebensschicksale zuletzt in sich als dem einen wesentlichen und bedingten Faktor, in seinem Eigenleben, seinem Empfinden, seinem Denken, Wollen, seinem Tun finden und so auch die Wege und Mittel zur Darlegung seines Innern, zur Gestaltung seines Lebens. Diese feste Überzeugung nun hat mich, bei den seit längerer Zeit fast Schlag auf Schlag erfolgten äußerlich widerlichen Erscheinungen und Begegnissen in meinem eigenen und inneren Leben eigentlich ganz von allem Äußeren abgezogen, um in mir und meinem Eigenleben Wege und Mittel zur Erreichung meines Lebensberufes, meines Lebenszweckes, zu finden. Und hochersprießlich war dies Streben, dies Bemühen, reich an Ausbeute, reich an Früchten, je mehr ich mich von dem Wechselnden zum Bleibenden, von der Erscheinung zum Wesen, von der Mannigfaltigkeit zur Einheit wandte, umso klarer, reicher und fruchtbarer war die Quelle des Lebens, welche im Innern floss, umso hochwichtiger waren die Lebensschätze, welche gefunden und hervorgefördert wurden, und ich konnte so, wenn auch tief gebeugt, hart gedrückt und im Innern schmerzlich verwundet, dennoch licht, ja sogar freudig das äußere Leben zerfallen und SJCH auflösen sehen, wie man an den aufbrechenden Blütenknospen im Frühling heiter und freundlich die schützende Winterhülle abfallen sieht, damit das innerste Leben jener umso freier sich entfalten könne, weil ich im Innern das immer neu aufkommende höhere Leben schaute und erschaute. Erst nachdem so das Leben in seiner errungenen neuen Entwicklungsstufe, in seiner errungenen höheren Dignität, in seinem Wesen, nach dem was es gibt, fordert und nimmt, klar abgeschlossen vor mir lag, konnte ich auch ihre freundschaftlich und gütig übersandten Druckschriften lesen, denn jetzt erst konnte ich sie wahrhaft würdigen, weil nach einem Grundsätze meines Lebens, alles was mir wahrhaft nahe kommt, sich auch mit meinem Leben und Streben gänzlich verbinden muss und ich schlechterdings nichts gleichsam im Vorbeigehen und nebensächlich und doch wahrhaft beachten kann. Alles, was ich wahrhaft würdigen und seinem Wesen nach beachten und betrachten soll, muss auch sogleich zu einem organischen Gliede, wenigstens zu einem organischen Stoffe, oder doch organischen Erregungsmittel meines Gesamtlebens verarbeitet werden. Nun aber, da dies alles erfüllt und erreicht ist, schreibe ich Ihnen auch mit inniger Freudigkeit und vollem Seelenfrieden. Sie sind ohne Zweifel in Ihrer Bildung einen strengen Schulweg, zwar an der Hand der Geschichte, aber dennoch mit seltenem Glück gegangen, Sie fuhren bei der Charybdis vorbei, ohne von der Scylla verschlungen worden zu sein. Ich den ganz entgegengesetzten, wie ich wohl schon aussprach, wurde ich gar bald, unmittelbar mit meinem Bewusstwerden, einsam in einem für mich sehr beschränkten und beschränkenden Kreise lebend, lebendig in Wort und Tat von den Widersprüchen des Lebens innerlich und äußerlich ergriffen, ein in sich zurückgedrängtes, einfaches und kindlich gläubiges Gemüt, ein strenges oft hartes zurückgeführt werden in sich, eine Beachtung der Regungen des inneren Lebens nach Ursache, Folge und äußerer Beurteilung, ein Leben mit der Natur, besonders der Pflanzenwelt, löste mir bald in meinem Gemüte jene Widersprüche. So kam mir früher, um mein 10. und 11. Jahr, die Ahnung eines widerspruchslosen Lebganzen und trat mir selbst in den für mich besonders hervorstechenden Lebenserscheinungen entgegen, so überall nur Leben, Einklang und Widerspruchslosigkeit zu finden, und so das geahnte Lebganze immer klarer und deutlicher zu erkennen, das war die stille Sehnsucht meines Herzens, der Trieb meines Lebens. Aber der Weg dazu durch die zerstückelnde alles nur so äußerlich betrachtende und willkürlich verknüpfende Schulbildung war mir zu tot. Ich konnte unmöglich das so äußerlich aneinander geheftete behalten, lebendig machen, und so wurde ich, da sich schon zwei meiner älteren Brüder den Studien gewidmet hatten und weil der dritte jüngere Bruder besonderer Anlagen halber studieren sollte, den Studien entzogen, aber umso inniger verband mich die liebevoll leitende Vorsehung mit der Natur. Mit dieser und der Mathematik lebte ich einige Jahre nach meiner Konfirmation in stillen traulichen Umgänge. Und durch die Pflege der Letzteren wurde ich in die Gesetzmäßigkeit der Natur eingeführt und sah so die vom Gemüts- und Geist geahnte Einigung auch als Einheit in den gegenseitig bekämpfenden Naturerscheinungen und in der Verschiedenartigkeit der Naturgebilde heraufdämmern, Da konnte ich der Forderung des Innern nicht länger widerstehen, mit Überspringung aller eigentlichen Schul- und Gelehrtenbildung, deren Aneignung nach dem gewöhnlichen Grund- und zusammenhangslosem, nur äußerlich anlernenden Schulgang ich mich um keinen Preis hingeben konnte, und die ich darum in mir in Beziehung aus mich auch gar nicht als die alles ausschließende Bedingung einer wahren und erfassenden Geistes- und Menschenbildung erkennen konnte, ging ich in der Mitte meines 16. Jahres zur Universität, Jena, da ich in den verflossenen 2 Jahren ganz in der Natur, mit ihr und der Mathematik, nur ganz eigen und allein tätig meiner Selbstbildung gelebt hatte, so kam ich auch als eine wahre Naturpflanze zur Universität, aber mit einer ganz eigenen Erregtheit in meinem Gemüt, welche einige Kenntnisse der planetarischen Verhältnisse, namentlich eine vorübergehende Erwähnung der Keplerschen Gesetze in mir bewirkt hatte, indem die sphärischen Gesetze in einem alles erfassenden Weltumfang und in einer grenzenlosen Individualisierung in den einzelnen Naturgegenständen, ihrem Leben und ihren Verhältnissen mir entgegentraten. Wie bisher meine Bildung, so bestimmte ich auch hier meine Studien, die Wahl der Vorlesungen ganz aus mir, die Vorträge mussten so eine ganz eigene Wirkung auf mich haben, und sie hatten es. Als Vorlesungen wählte ich nur naturhistorische, physikalische und mathematische, aber wenige genügten mir, was ich erwartet hatte, fand ich selten, ich suchte überall Ableitung wenigstens ans der bezüglichen Einheit und Rückführung auf dieselbe. Ich suchte überall Nachweisung des innern lebendigen Zusammenhangs und Darlegung der innern und durchgreifenden Gesetzmäßigkeit. Dies gaben mir aber dürftig nur einige Kollegien, leider nicht die für mich wichtigsten, nicht die Physik und Mathematik. Ganz besonders war mir aber Flick und Stückwerk der Geometrie zuwider, wo es immer im Einzelnen herumtreibend nie zu einem Ganzen, zu einer Einheit kam. Doch fesselte mich aufs Lebhafteste die Kombinationslehre, leider nur konnte ich mich ihrem Studium nicht hingeben, was mich noch immer schmerzt, was mir sonst die Vorlesungen gaben, war für mein inneres Leben zu wenig, war auch leider gegen meine Natur, weil nur zu oft mehr Anlernendes als Entwickelndes, theoretisch-philosophische zogen mich gar nicht an, ein eigenes Etwas hielt mich ihnen immer fern. Durch das, was ich meine Studiengenossen sich darüber mitteilen hörte, was mir sonst davon nahe kam, erschien mir auch auf diesem Felde alles so willkürlich, so widernatürlich trennend und darum so zerstückelt tot, dass mein inneres Leben in dieser Studienrichtung keine Befriedigung suchen konnte. Aber, wie ich schon aussprach, einige Vorlesungen ließen mich immer lebendiger den inneren Zusammenhang aller Lebenserscheinungen achten und in kleineren Sphären schon mit Bestimmtheit schauen. So trat ich, da mir meine ökonomische Lage nicht lang den Aufenthalt auf einer Hochschule gestattete, und da überhaupt nur ich in meinem Innern meinen Studien, deren Zweck sonst nur das äußerliche bürgerliche Leben, ein bürgerlicher Beruf war, eine höhere Beziehung gab, in das bürgerliche Leben und in äußere Tätigkeit für Lebensunterhalt zurück, aber das äußere Leben selbst blieb mir fern, da ich, obgleich in demselben und für dasselbe, doch ganz abgeschieden lebte, meine eigene Welt in mir tragend und pflegend, meine Lebensbeachtung überhaupt und besonders des eigenen Lebens für den Zweck der Selbsterziehung, mit Natur und Mathematik im Bunde, wirkten schöpferisch und erfüllten meine Welt mit allerlei Lebensgestalten, sie selbst als ein Glied des großen Einigen ganz Lebens fühlend. Mein Bildungsgang war darum ganz einfach, für die verschiedensten und getrenntesten inneren und äußeren Erscheinungen, waren es Lehren oder Tatsachen, die letzte innerste Einigung zu suchen, das Geistigste in seinem Wirken und Wechselverhältnis entweder in den Tätigkeiten und Gestaltungen der Natur zu sehen oder mathematisch darzustellen, und umgekehrt Natur und mathematische Gesetze in dem Innersten meines Lebens und im Höchsten Einen begründet zu schauen, dh in der unbedingten Notwendigkeit an sich, so schematisierte, symbolisierte, idealisierte, realisierte, identifizierte und analogisierte ich ununterbrochen alle Erscheinungen und Tatsachen, wie alle Forderungen, Aussprüche und Wahrheiten, welche meinem Geiste und Leben nahe kamen, und so trat mir das Leben und alle Erscheinungen und Wirkungen desselben nach allen Richtungen hin immer mehr als ein widerspruchsloses, harmonisches, aber auch einfaches und klares, dem mathematischen Geiste und Gemüte eben als eines Teilganzen desselben auch schau- und erkennbares Ganzleben überall entgegen. So hatte ich, wie ich aussprach, im eigenen Leben fast isoliert, doch im bürgerlichen Beruf und Geschäft wieder einige Jahre gelebt, da kam auf einmal für mein Leben, in Übereinstimmung mit der Natur, ein für mich noch nie dagewesener Frühling, ungeahntes Leben und Streben erkeimte und erblühte in meinem Innern, denn all mein inneres Leben und Streben hatte sich ganz abgeschlossen auf den engen Kreis der Selbstbildung und Selbsterziehung. Das äußere Leben und Geschäft betrieb ich als ganz davon getrennt nur als Sache des Lebensunterhaltes, aber doch war mir stets der Wirkungskreis zu klein und eng, und so trieb mich's hin und her, bis ich endlich da anlangte, wo sich der Main mit dem Rhein vermahlt. Da erkeimte und erschloss sich meinem Innern an einem schönen klaren Frühlingsmorgen, umgeben von einer schönen frischen Natur, mir ganz selbst unbewusst der Gedanke, dass es wohl einen schönen, sichern und einfachen Weg gäbe, das Leben des Menschen von Widerspruch zu befreien, oder wie ich es dort wörtlich aussprach, den Menschen sich selbst, in Frieden, wiederzugeben, und dass diesen Weg zu suchen mir Lebensberuf sei. Doch gehörte mein äußeres bewusstes Leben und Streben, mein äußeres bewusstes Suchen und Wollen immer noch einem ganz äußerlichen Beruf, und so den äußerlichen bürgerlichen Lebensverhältnissen, nicht aber dem Menschen an sich, noch weniger der Menschheit als solcher oder gar ihrer Erziehung. Darum kontrastierte jener Gedanke so mit meinem äußern Leben, dass er mir selbst auffallend war. Dennoch und vielleicht eben dieses Kontrastes willen würde dieser Gedanke gar nicht aufbewahrt worden sein, wäre es nicht durch eine andere Veranlassung geschehen. Auch in mir selbst und meinem Leben schien er nicht die leiseste Wirkung zu haben, deshalb entfiel er ganz meinem Gedächtnis. Aber noch einmal auf diese Reise, als ich von der Wartburg stieg, kam mir rückblickend aus sie der Gedanke eines höheren erziehenden Berufs und Wirkens, welcher Gedanke jedoch als meinem äußern Leben so ganz fernliegend, aufblitzend wieder verschwand. So war also mir selbst unbewusst, und darum auch von mir ganz unbeachtet, der Zustand und die Stimmung meines Innern, als ich an dem nächsten Ziel meiner Reise, von wo aus ich mein Leben weiterentwickeln sollte, ankam und dort auch sogleich für die Erreichung meiner bürgerlichen Wirksamkeit tätig war. Allein hier nun begann, als ich ihn fest ins Auge fasste, das Äußere meines äußeren Lebensberufs mir mit einem Male nicht zu genügen. Da nun kam mir mit Bestimmtheit der Gedanke, in ihm und noch durch ihn einem höheren menschheitlichen Zwecke zu leben. Da führte mich Jugendmut, nein das stets mich liebevoll leitende Geschick ganz unerwartet zu einem Menschen, dessen Menschenkenntnis und das Innere, das Leben erschauende Blick gleich bei unserem ersten Zusammentreffen von der Bahn der Technik auf die eines Lehrers und Erziehers, zwei Wirkungssphären, welche mir vorher noch niemals ins Bewusstsein getreten, noch weniger als Lebensziele erschienen waren, leitete, komme aber wie ich zum ersten Male unter meine 30, 40 Knaben von 9, 11 Jahren trat, dies war die mir vorwaltend zuerteilte Klasse, war mir sehr wohl, ich fühlte mich gleichsam in meinem lang vermissten Elemente, und wie ich damals an einen meiner Brüder schrieb, es war mir so wohl, wie dem Fische im Wasser, ich war unaussprechlich glücklich, doch nun, gleich vom ersten Augenblick an, welche Summe von Aufopferungen, welche reiche Tätigkeit, Auskunft, Entscheidung, Rat sollte ich geben in Dingen, welche ich zu beachten noch nicht nötig geglaubt hatte, und auch hier an einem ganz fremden Ort stand ich abgeschnitten allein, aber da suchte ich Rat, wo ich ihn so oft gefunden hatte, ich trat ins Innere zurück, trat zu und in mein Leben, trat zur Natur, da nun kam mir mein, bisher nur für mich betretener Bildungsweg, mein Bildungsgang herrlich zustatten, ich schaute, wenn ich gefragt wurde, in die Natur, ich suchte Antwort vom Wesen des Lebens, ließ darum die Natur, das Leben, des Lebens Geist und Wesen und das Gesetz an sich reden, und, die Antwort genügte nicht nur, nein ihre einfache, zweifellose Zuversicht und Jugendfrische erfreute, belebte, dies war nun wohl gut, wo es allgemein menschliches galt, aber der Unterricht, konnte ich mich doch gar in vieler Hinsicht kaum selbst unterrichtet nennen, denn alles war hier nur Fragment, Rhapsodie, so trat ich denn von neuem in Widerspruch mit dem Bestehenden, denn womit ich früher mich selbst nicht hatte quälen lassen wollen, damit konnte ich nun unmöglich meine Schüler quälen und mir so, jetzt noch doppelte Qual machen wollen, nämlich mit Anlernung zerstückelter Formen, und so war ich denn genötigt, mir in mir selbst neue Bahnen zu brechen. Was aber eben meine Stelle mir so lieb machte, indem mich diese nicht allein ganz darin freigab, sondern dazu verpflichtete, da die Schulanstalt eine Musterschule der neu entwickelnden Lehrweise sein sollte, mein bisheriger eigener Entwicklungs-, Selbstbildungs- und Selbstlehrgang, sowie meine Natur und Lebensbeachtung kamen mir dabei trefflich zustatten. Doch dieser Brief soll ja keine vollständige Entwicklungsgeschichte meines Geistes werden, darum eile ich schnell weiter und berühre nur, dass ich von dieser Zeit während 6 Jahren in und unter 3 verschiedenen Verhältnissen in diesem Geiste und Streben aus das Angestrengteste fortlebte. Aber, obgleich noch ganz isolatorisch mein eigenes inneres Leben lebend, doch in vielseitiger Berührung mit dem regen geistigen Streben und Wirken der damaligen so bewegten Zeit, 1805 bis 1810, in pädagogischer, philosophischer, historischer, politischer und naturhistorischer Hinsicht. Aber je größer, vielseitiger und erregender das Leben war, was mich dort umgab und mehr oder minder gewaltig mein inneres Leben bewegte, und ich so auch außer mir, wie in mir, alles nach Einklang, Einigung und Einheit strebend fand, umso weniger konnte mich da irgendetwas länger fesseln, sie diese Einheit, mit Aufopferung alles, auch des liebsten Äußeren zu suchen, sie auf das Klarste und Lebendigste in meinem Innern zu entwickeln und in meinem Geiste auf das Bestimmteste, Reinste und Selbstständigste zu schauen, und sie mit Festigkeit, Sicherheit und Gewissheit einst im Leben und für das Leben darzuleben. Nach einem 9-jährigen Zwischenraum bezog ich zum 2. Male die Hochschule, es war zuerst, Frühjahr 1810, Göttingen und dann von hier aus 14 Jahre später, Herbst 1811, Berlin. Ich fing jetzt an, den Weg der Sprachen zu betreten, was von den Schätzen, welche die neuesten Bemühungen aus Asien zu uns gefördert hatten, mich berührte, erregte mich tief, aber im Allgemeinen waren mir die Hilfsmittel zur Sprachaneignung noch immer zu tot, zu zerstückt, und das Streben, sie auf meine Weise und auf meinem Wege selbsttätig zu bearbeiten, und so die Sprachen gleichsam selbsttätig wieder in einer gewissen Beziehung ans mir selbst zu entwickeln, führte mich wieder zur Natur, und jetzt hielt sie mich auch so fest, dass sie mich wieder auf Jahre, obgleich Sprach, Studien und Erlernung noch zur Seite ging, ausschließlich fesselte, doch nie ihr Einzelnes als solches, sondern nur als ein Glied des Lebganzen der Natur, und diese und die Menschheit als in dem Höchsten einwohnende, sich gegenseitig erklärende und abspiegelnde Ganzleben. Nur als ein Ganzleben trug ich ununterbrochen alles Leben und alle Erscheinungen in mir, suchte immer mehr bis in das Einzelnste und Abgeleitetste hin es als ein solches zu erkennen und darzuleben. Nachdem der Deutsche Krieg, Frühjahr 1813, in dem letzten Orte Berlin meine Studien unterbrochen und mich unter Lützow auch mit dem Kriegerleben, dessen Forderungen und Darreichungen vertraut gemacht halle, führte mich derselbe 1814 auch zu den Studien und zu einem wissenschaftlichen Beruf und Amt nach Berlin zurück. 20, die Pflege, das Ordnen und teilweise die Deutung der Kristallwelt war mein Beruf und Amt, so war ich denn recht eigentlich in den Mittelpunkt meines eigentlichen Lebens und Strebens, wo Wirkung und Gesetz, wo Leben, Natur und Mathematik in einer klaren Festgestalt geeint, wo symbolisch Wesen zu schauen dem inneren Auge vorlag. Ich war Unterweisgehilfe am Mineralogischen Museum der Universität. Es war mir lange ein sehr lieber Gedanke und mein Streben, mich ganz dem akademischen Wirken zu widmen, und ich glaubte hierin meinen Beruf und die Deutung meines Lebens zu finden, doch die Gelegenheit, welche ich hatte, die dortmals Studierenden in ihrer geringen naturhistorischen Vorbildung, in ihrem geringen Sinn dafür und in ihrem noch geringeren echt wissenschaftlichen Geiste und Streben kennenzulernen, brachte mich ganz von dem bisherigen Vorsatze zurück, aber umso gewaltiger traten mir die Forderungen des Menschen, seinem Wesen nach, in Beziehung auf die Darlebung desselben, die Forderungen eines rein menschheitlichen, des eigentlichen Menschenlebens, und so besonders die Erziehung und der Unterricht wieder in ihrer ganzen Lebendigkeit vor die Seele. Darum nur 2 Jahre trug mein Geist und Gemüt, mein Gesamtleben dieses Wirken und die Forderungen dieses Amts, indem die Steine in meiner Hand und unter meinem Blick mir zu redenden Lebgestalten wurden. Die Kristallwelt verkündete mir laut und zweideutig in klarer fester Gestaltung das Leben und die Lebgesetze des Menschen und in stiller, aber wahrer und sichtbarer Rede das wahre Leben der Menschenwelt. Da trieb es mich, alles lassend und alles opfernd. 22, zu den Menschen, zur Erziehung des Menschen zurück, trieb mich zurück, die im Geiste und durch den Geist erschauten, in der Natur wie im klaren Spiegel wiedererkannten Gesetze der Wesenentwicklung für die und in der Menschenerziehung anzuwenden, den Menschen in und durch, für und zur Darlegung seines Wesens, seines Menschheitwesens, und so das Wesen an sich, nach dem Gesetz der Entwicklung zu erziehen. Und so begründete ich, meine Stelle in Berlin niederlegend und diese Stadt verlassend, im Spätherbste 1816 das erziehende Wirken, welches noch jetzt durch mich und unter meiner Leitung, aber auf das Höchste auf und in sich zurückgedrängt da steht. Ich begründete es ohne den Besitz auch des geringsten, was äußerliches Mittel genannt werden kann, ich selbst einzig und ganz allein im felsenfesten Vertrauen auf die ewige Wahrheit seines Fundamentes, im festen Vertrauen und in inniger Einigung mit dem Gott, welcher das Ganze in meiner Brust entkeimen und erglühen, mich in seiner Welt hatte schauen lassen und mich mit Trieb, Kraft und Mut ausgestattet hatte, alles an seine Verwirklichung zu setzen, ob ich gleich dieses Wirken, wenn ich es auch nicht so in Worte fassen konnte, als ein umfassendes kosmisches, als ein ewiges menschheitliches Werk in meinem Gemüt und Geiste trug, so knüpfte ich es dennoch und eben aus diesem Grunde an mein eigenstes Selbst. Da ich selbst noch keine Familie bildete, an die mir besonders innig lieben und türen Geschwisterkinder, zwei, durch diese und mit diesen an mein Heimats- und Geburtsland Schwarzburg und Thüringen und so an mein eigentliches großes Vaterland an, so forderten es die ewigen Entwicklungsgesetze, wie ich sie in mir trug. Nur schüchtern, sehr schüchtern wagte ich das Wirken und Werk ein deutsches, ein allgemeines deutsches zu nennen und strich darum in einem der Manuskripte das Weg, was dessen menschheitlichen Anfang und Wesen bestimmt aussprach. Die Forderung, Mensch zu sein, schien mir noch, wie sich auch nur zu wahr bestätigte, an die Menge zu groß, zu unverständlich zu sein, allein Deutsche zu werden, so dachte ich, das wird ihnen doch nach so harten und bestimmten Lebenserfahrungen der Mühe wert und ein Ernst sein. Sie rügten jenes Wort in ihrer eingehenden Beurteilung mit Recht, allein leider war die Forderung nur Deutsch zu sein und zu werden schon zu groß, zu unverständlich, denn jeder sagte und sagte sich, das bin ich ja schon durch meine Geburt, wie Pilz Pilz ist, was braucht's dazu oder dafür noch viel Erziehung, nun gar zum Menschen, aber hätte ich umgekehrt meine Erziehungsanstalt recht äußerlich, recht speziell für Bediente oder Knechte und Mägde, oder für Schuster und Schneider, für Kauf- oder Geschäftsleute, für Militär oder wohl gar für den Edelmann ausschließend angekündigt, dann würde des Rühmens und Preisens von der großen Nutzbarkeit und Nützlichkeit meiner Anstalt gewiss genug gewesen sein, und man würde sie dann gewiss als eine Sache angesehen haben, die vom Staate hinlänglich zu unterstützen sei. Ich wäre der Welt und des Staates Mann gewesen, und bei den umso mehr, als ich der Lebens- und Staatsmaschine Maschinen geschnitzt und bossiert hätte. Doch ich wollte freie, denkende, selbsttätige Menschen bilden. Wer mag aber für sich und seine Kinder frei, denkend und selbsttätig sein, wer mag freie, denkende, selbsttätige Menschen ertragen? Darum war Deutsche zu erziehen schon Torheit, wie vielmehr wäre es Torheit gewesen, Menschen zu erziehen. Die Erziehung zum Deutschen war schon zu wunderbar und zu hoch, die Erziehung zum Menschen wäre ein Schatten, ein Trugbild, eine blinde Schwärmerei gewesen. Doch ich kehre nach dieser Abschweifung zur Ausführung, Ihnen durch diesen Brief, soweit es brieflich und schriftlich möglich ist, mich selbst nach meinem Streben und Hoffen in meinem Innern schaubar zu zeichnen, zurück. Darum erlauben Sie mir noch einen Schritt dem näher zu treten, was von dem, was in der Tiefe meines Gemüts ruht, mitteilbar ist. Ich wählte zunächst die Richtung nach dem Wissen, doch werde ich auch die andere Richtung in diesem Briefe noch berühren müssen. Meine Lebenserfahrungen, besonders die meines wiedergekehrten Universitätlebens, hatten mich unzweideutig gelehrt, hatten mir gezeigt, dass die bisherige Erziehungsweise, besonders die nur anlernende, nur äußerlich historisch mitteilende Lehrweise der Begründungs- und Übungsschulen für höheres, wahres Erkennen, für geistige Einsicht und für künftige echt wissenschaftliche Bildung, für Wesenschauung und so für wahres Wissen, für Wahrheit im Wissen abstumpfe, ja ich möchte geradezu sagen, vernichtend wirke. Ich war darum, wie ich es noch bin, der ganz festen Überzeugung, dass der bisherige, auch der verbesserte, begründende und übende Unterricht ganz rein umgekehrt werden, rein auf die entgegengesetzte Weise als genetisch entwickelnd betrieben werden müsste. Darum antwortete ich wohl einigen, die fragten, was ich denn eigentlich wolle, nein das entgegengesetzte von dem, was jetzt im Erziehungs- und Lehrfach im Allgemeinen geschieht. Ich war und bin fest überzeugt, dass nur auf diesem Wege echtes Wissen und Wahrheit dem Menschengeschlechte allgemeines Eigentum, die Wissenschaft nicht einzeln, sondern in Mehrzahl wieder echte Jünger und echtes Menschheitsleben weit vorbereitende Meister finden wird. Diesen Weg praktisch zu betreten, ihn als Tatsache anzubahnen, hielt ich für die höchste und unerlässlichste Pflicht, so unerlässliche, nicht zu entäußernde Pflicht, als der Mensch sich seiner Menschheit nicht entäußern kann. Unsere größten praktischen Erzieher, selbst Pestalozzi nicht ausgenommen, schienen mir viel zu roh, zu empirisch und willkürlich und darum also keineswegs wissenschaftlich genau, d.h. sich vom Wesen und Wesengesetzen leiten zu lassen. Sie schienen mir selbst die Wissenschaft keineswegs in ihrer Göttlichkeit zu erkennen, zu würdigen und zu pflegen. Darum aber glaubte und hoffte auch ich in meinem jugendlichen Gemüte und Jugendmute und bei aller Erfahrung in meiner Erfahrungslosigkeit, die Wissenden, die Gelehrten, mit einem Wort die Hochschulen, würden mein Streben anerkennen und nach Möglichkeit durch Wort und Schrift pflegen. Doch darin hatte ich freilich geirrt, allein ich schäme mich dessen nicht. Nur wenige Stimmen ließen sich über mich überhaupt vernehmen, und ihr Wort in der Isis ist die einzige Sonne, die mein Leben und Streben wahr und würdig beleuchtete. Genug, die Hochschulen nahmen von dem Schulmeister keine Notiz, die rezensierenden Herren College dachten zwar anders, aber warum soll ich deren unwürdiges Handeln weiter gedenken, welches keine andere Absicht hatte, als mich zunächst niederträchtig zu machen. Doch dies konnte und kann meine Überzeugung nicht wankend machen. Ich schaue, dass der Entwicklungsgang des Wesens aller Dinge nach einem so klaren als festen Gesetz fortschreitet, dass nach gewissen durch eine Dignitätenreihe bestimmten Perioden Kulminationspunkte eintreten, von wo der Entwicklungsgang mit einem der Dignität entsprechenden Bildungsgrade, Bewusstseingrade, den eben durchlaufenden Entwicklungsgang, aber rein umgekehrt und entgegengesetzt, durchläuft, um im sich selbst gefundenen Haben mit erhöhtem Bewusstsein und größerer Klarheit zur und in die Wesenseinheit zurückzukehren, und sie in sich ausgenommen habend, mit gestärkter Kraft, erneutem Leben, errungener Jugend für eine noch höhere Entwicklungsstufe aus sich hervorzutreten. Mit anderem und kurzem Wort, ich schaue den einfachen, vom analytischen zum synthetischen fortschreitenden, und so weiter gegebenen, Entwicklungsgang, welchen ich im reinen Denken finde, auch als den Entwicklungsgang eines jeden Wesens, einen solchen, dem bisherigen allgemeinen rein entgegengesetzten Entwicklungsgang sehe ich nun als eben eintretend, auch im ganz Einzelnen und unerkannt, darum unbeachtet, schon eingetreten, und mit diesem neu eintretenden und eingetretenen Entwicklungsgang eine ganz neue Periode, eine ganz neue Zeit für alle Wesen und darum im höheren inneren Sinne eine ganz neue Welt, eine Welt des Schauens und Erkennens, des Geschaut- und Erkanntwerdens, so eine Welt der Klarheit RCRC, beginnend, für die Wissenschaft zunächst ein neues Leben schaffend und so die wahre Wissenschaft, die Wissenschaft vom Wesen und alles, was daran begründet ist und bedingt ist, herbeiführend, durch die einer solchen Bildungsstufe und Zeit angemessenen und entsprechenden, begründenden und übenden Entwicklungsschulen und Erziehungsanstalten nun glaubte ich, könnten unsere Universitäten nach den einfachen Gang der Denkgesetze und Denklehre wahre Hochschulen, Schulen für das Schauen des Höchsten und zugleich wahre und umfassende Lebensschulen, Schulen zur und für Begeistigung zur Begeisterung für Darstellung des Höchsten im Leben werden. Ich will nicht fürchten, dass sie mich missverstehen oder mir zürnen werden. Und was könnte es mir auch helfen, wenn ich jetzt eins von beiden fürchten oder es zu vermeiden suchen wollte, denn später würden, wenn schon Missverständnis und Missklang, Missbilligung in den ersten Elementen zwischen uns legen, diese doch, und dann nur mit größerer Kraft und zu größerem Nachteile zwischen uns hervortreten. Ich will es darum hier gleich unbefangen aussprechen, dass ich unsere Hochschulen, wie sie jetzt im Allgemeinen noch sind, noch weit unter ihrer wahren Bestimmung sehe und erkenne, ja sehr häufig im Einzelnen ihrer Form und ihrem Gegenstände nach wohl gar unter dem, was in der kommenden neuen Zeit die Übungsschulen sein und leisten werden. Doch ich sehe auch, was können denn unsere Hochschulen nach Maßgabe der für echt geistiges und wissenschaftliches Leben, für Wesenschauung und Wesenderlebung getötzeten und entkräfteten Jünglinge werden, wie sie von den Gymnasien den Universitäten überwiesen werden. Darum, so dachte ich, würde mein Streben gewiss von dieser Seite mehrfach geprüft und pflegend beachtet werden. Ich sah und sehe dies eben angedeutete Verhältnis meines erziehenden Wirkens und Strebens, meiner Erziehungsanstalt zu den Hochschulen, unter dem Bilde einer Ehe, DH des Einklangs von Vater, Mutter und Kind, in einer gesunden Ehe behütet und pflegt, entwickelt zuerst die Mutter das Kind, lehrt es beachten, ausmerken, geht immer von der Einheit aus und führt es zu derselben zurück. Der Vater empfängt das Kind, den Sohn, aus der Hand und vom Herzen der Mutter mit einem Gemüte voll Regen, wahren Lebens, voll Wissenstrieb nach Ursache und Folge, nach dem Ganzen und der Verzweigung, geweckten Sinnes für Wahrheit und offenen Auges für den Schein und mit stets genährtem Tätigkeitstrieb, immer zu schaffen, schaffend zu beachten und auflösend zu erkennen, also zu Hause, in seinem Innern wie in seiner Umgebung immer tätig, sinnend, schaffend, strebend, so empfängt der Vater den Sohn, ihn bildend und belehrend für das weitere Leben, und so wollte auch ich mit meinem erziehenden Wirken im Vergleich mit den Hochschulen in Beziehung auf das heraufwachsende Menschengeschlecht nur eine stillwirkende, sorgsam pflegende Mutter sein, der Anfangspunkt alles Erscheinenden, Daseienden, also auch des Schauen, der Erkenntnis, des Wissens, ist Tat, Tun, von der Tat, dem Tun muss daher die echte Menschenerziehung, die entwickelnde Erziehung des Menschen beginnen, in der Tat, dem Tun keimen, daraus hervorwachsen, darauf sich gründen, hervorwachsen aus der lebendig schaffenden, schassend beachtenden und durchschauenden Tat, und wie alle echte Tat zugleich belehren, stärken, schassen und schassend so zurückwirken vom Kulminationspunkte zum Schutz, zur Erhaltung, zur Ernährung, Leben, Tun, Erkennen, diese müssen eigentlich in dem Menschen ein stets gleichzeitiger Dreiklang sein, nur mit vorwaltender und überwiegender Hervorhebung bald eines, bald des Andern, bald Zweier im Verein, werden sie unbedingt getrennt, so bewirken sie, was wir täglich im Leben schauen und empfinden, ringen mit Leben und Tod, hangen zwischen beiden, kein Schaffen sollte darum je ohne bestimmtes bewusstes Vorwärtswirken auf das Erkennen, auf die Einsicht, ohne Erhöhung und Förderung des Lebens sein, kein Erkennen ohne ein Zurückwirken für Erhaltung und Ernährung, kein Leben ohne durch Erholung RC zugleich nach beiden Seiten zu wirken. In welcher Familie, in welcher deutschen Familie dieser Dreiklang zuerst stets harmonisch ertönen, und beachtend als Grundakkord des Lebens stets vernommen werden wird, da werden alle Schreckgestalten des Lebens, die uns noch ängstigen, entflohen sein, da wird Friede und Freude wohnen, da wird der Himmel sich zur Erde senken und die Erde sich zu einem Himmel gestalten, genügender, Geist und Seele entsprechender, als uns die Kirche ihn malt, verzeihen Sie. Ich wollte bloß sagen, so sollte und soll das erziehende Wirken durch seine erzeugende Kraft zugleich Schule für das äußere und bürgerliche Leben zur Befriedigung aller wahren Lebensbedürfnisse und so zugleich eine wahre echte Schule für Wissenschaft, so wahre Schule fürs Leben werden und sein, da aber alles erscheinende Leben, wenn es wahres und echtes Leben ist, aus und von dem Leben an sich ausgehen und in dasselbe zurückkehren muss, so sollte und soll die Schule echter Entwicklung, da sie notwendig zu diesem Leben im Leben führt, zugleich wahre Schule, wahre Erziehung und in einem hohen, tief ehr- und umfassenden Sinne des Worts, eine Veranstaltung für echte Religion und Religiosität werden, für Entwicklung und Schauung tiefer Wesenheit und Darlebung derselben, weil nun aber weiter durch ein solches Leben die Menschheit selbst sich wahrhaft in ihrem Wesen erkennt als das, was sie ist und sein soll, als ein großes Ganzleben, darum also diese Erziehung den Menschen zum wahren Menschen, di zu einem solchen, der das Wesen der Menschheit in sich entwickelt und aus sich heraus lebt, bilden will, so sollte sie auch wahre Menschheitsschule werden, und das von mir begonnene erziehende Wirken den Menschen nach jeder Richtung und Beziehung seines Wesens hin erfassen, als Erden- oder Naturwesen, als Erdner, als Menschenwesen, als bewusstes und denkendes Wesen, als Vernunftwesen. Und als Kind Gottes, sie sollte und soll ihm nicht allein als Erdner genügen, sondern auch als echt begründende, erschöpfend genügende Vorschule für alle Natur- und Weltentwicklungsstufen, welchen der Mensch und die Menschheit noch entgegenlebt, für das ewige Diesseits und ewige Jenseits jedes neuen Lebensmomentes und das ewige Ruhen und ewige Wirken, ewige Sein und ewige Leben in Gott, weil aber nur ein Christ, der es sich bewusste oder nicht bewusste, der Getaufte oder nicht Getaufte, der Genannte oder nicht Genannte, so denken, so handeln kann, oder, wenn sie es lieber wollen, weil nur dies, für das hier erzogen werden soll und erzogen wird, die Gesinnungen und das Streben sein können, was wir als Christ, göttliches Leben und Streben erkennen müssen, was nach Jesu Leben und Wollen als solches erkannt werden muss, so sehen sie gewiss auch, warum sich meine Erziehungs- und Lehrweise als eine Erziehung und Lehre im echten Geiste und nach den Forderungen Jesu Christi erkennt und fühlt. So haben sie mich, denn hierdurch, insoweit als es möglich ist, sein Innerstes schriftlich und in der gewöhnlichen Lebens- und Geschäftssprache auszusprechen, klar und wahr. Sie reichten mir teilnehmend, schützend und belehrend als ein echter Wissender die Hand, als sie noch wenig von mir kannten. Lassen Sie uns im Einklang, lassen Sie uns Freunde bleiben. Es ist mit mir schon eine Gesamtheit durch Liebe, Vertrau und gleiches Streben nach Erkennen, Darstellung und Leben verbundener Menschen in einem schönen menschlichen Bunde, wie er sich sonst irgendwo wohl schwerlich finden wird. Sie deuten in Ihrem jüngsten Briefe an, dass Sie einen kleinen Nachweis der mit mir gemeinsam wirkenden Freunde und Glieder meines Hauses wünschen, hier stehen Sie. Soll es aber eine nicht bloß tote Namenaufzählung und statt eines Lebensbaumes, was diese Bereinigung in sich ist, höchstens ein Kranz oder Strauß werden, so müssen Sie mir schon erlauben, wie, der etwas in die Geschichte meines Lebens zurückzukehren, da aus demselben Geiste, aus welchem mein Streben und meine Lebensverhältnisse hervorgingen, auch der mit mir vereinigte Kreis hervorwuchs, der Deutsche Krieg, das Jahr 1613, in welchem so vieles gesät wurde, was bis jetzt vielleicht zum geringeren Teile kaum keimt, geschweige denn schon zur Blüte und Frucht heraufgewachsen ist. Der Deutsche Krieg ist auch die Wurzel unserer Vereinigung, unseres Einklangs. Im April 1813 führte mich Jahn mit noch anderen Berliner Studierenden zu meinen künftigen Kriegs- und Kampfesgenossen, Lützows Schwarze Schar, von Berlin nach Dresden, von wo wir zum größeren Teil nach Leipzig abgingen. Auf diesem Marsche führte mir vor Meißen ebenfalls Jahn einen anderen Berliner Studierenden, Heinrich Langenthal aus Erfurt, als meinen Landsmann und dieser bald darauf seinen Freund und bisherigen Studiengenossen. Beide waren Theologen, Middendorf aus Brechten bei Dortmund zu. Ein vorzüglich schöner Frühlingsabend an Meißens freundlichen Jusern der Elbe und Meißens prachtvoller Dom brachte mich mit ihnen, wie mit mehreren anderen, noch näher zusammen, doch waren es eigentlich die schönen Ufer der Havel bei Havelberg, die reizende Lage des herrlichen Doms, Georg Försters Rheinreisen, gleiche Liebe zur Natur und vor allem gleich reger Bildungstrieb, der uns für immer verband. Der Feldzug verfloss bald mehr, bald minder in gegenseitiger Nähe, mit allem Erhebenden und Drückenden, mit aller Not und aller Lust, mit allem Vergänglichen und Bleibenden, was er gab. Im August 1814 kehrte ich nach Berlin zurück, um dort die oben genannte Stelle bei der Universität anzutreten. Bald darauf traf ich auch hier ganz unerwartet die Freunde wieder, die dahin gekommen waren, ihre Studien zu beendigen. Nach einiger Entfernung, die das zu schroff geschiedene Studium herbeigeführt hatte, sie waren zu eifrige Theologen und ich zu eifriger Naturhistoriker, brachte uns gleiches inneres Streben immer mehr nahe, besonders da sie in Hauslehrerverhältnisse getreten waren und dafür manchen Rat und manche Belehrung bei mir suchten. Ja, der neue 1815 beginnende Feldzug hatte Middendorf sogar vorher schon einige Monate zu meinem Stubengenossen gemacht. So hatte das Leben uns wechselseitig immer näher gebracht und mir einen jeden der beiden in seiner Individualität, seinem Haben und seinem Bedürfen, seinem Geben und seinem Fordern, seinem Sein und Wesen genau gezeigt. Da verließ ich im Oktober 1816 meine Stelle und Berlin, jedoch ohne irgendjemand zu sagen, was eigentlich das äußere Ziel meines Strebens sei, nur sagend, dass ich es schreiben und Nachricht von mir geben werde, sobald ich es gesunden. Im November desselben Jahres gab mir ein innig von mir geliebter Bruder, 2, der noch lebende Älteste, welchem ich mich, soweit es tunlich war, mitteilte, und welcher dortmals noch in Osterode am Harz als Bürger und Fabrikant lebte, seine 2 einzigen Söhne, aber nicht einzigen Kinder, zur Erziehung, 2 Knaben von 6 und 8 Jahren. Mit diesen zog ich in ein Dorf an der Ilm, Griesheim, wo ich mit ihnen noch 2, später noch einen, und so die 3 hinterlassenen Söhne des geliebtesten und am innigsten mit mir einverstandenen meiner Brüder verband. Er war Prediger im genannten Orte, wo seine Witwe noch lebte, gewesen, und war im Jahre 1813 an den Folgen des Krieges, am Lazarettfieber, gestorben. Vom 13. November 1816 an rechne ich daher das Bestehen meines jetzigen erziehenden Wirkens. Schon von Osterode aus schrieb ich sogleich an Middendorf nach Berlin und lud ihn und Langenthal ein, für Verwirklichung eines menschenwürdigen Lebens und einer solchen Erziehung zu mir zu kommen. Middendorf wurde es aber erst im April 1617 und Langenthal erst im September dieses Jahres möglich. Doch sandte mir letzterer durch Middendorf seinen Bruder, einer 11-jährigen Knaben, zur Miterziehung, so dass ich nun 6 Zöglinge hatte. Im Junius dieses Jahres, 1817, zog ich von Griesheim durch Familienverhältnisse bestimmt hierher nach Kailhau. Mit Langenthals Eintritt kamen im September des Jahres auch noch andere Zöglinge. Mein Haus vermehrte sich, und ich hatte noch kein Haus. Auf eine nur dem, welcher die Wirkung des Geistes kennt, begreifliche Weise konnte ich das Erziehungshaus, welches ich jetzt bewohne, ohne eigentlich Eigentümer des Grundes und Bodens zu sein, auf welchem es erbaut wurde, im November dieses Jahres im Fachwerk aufrichten lassen. Ich überspringe jetzt ein Leben zwar nur eines Jahres, was aber so reich an Erfahrungen der Not und der Freude, des Druckes und der Erhebung war, dass dessen Schilderung leicht mehrfach den Raum dieser langen Mitteilung einnehmen würde. Im Juni des kommenden Jahres wurde ich auf eine höchst merkwürdige Weise Eigentümer des kleinen Bauernguts, welches ich jetzt hier in Kailhau besitze, und so und zugleich damit erst Eigentümer des Grund und Bodens, auf welchem das Erziehungshaus schon errichtet, aber noch um nichts weiter ausgebaut war. Im September 1818 holte ich mir für das nun schon erweiterte Kinder- und brüderreiche Hauswesen die Hausfrau, welche gleiche Liebe zur Natur und Kinderwelt, gleich hoher und strebender Sinn für Erziehung und Darlebung eines menschenwürdigen Lebens mir verbunden hatte. Sie begleitete freiwillig eine Jungfrau, welche seit einiger Zeit in ihrem Hause als Pflegetochter ausgenommen war, als Gehülfin. Nun wieder die härtesten Lebenskämpfe bis zum Jahre 1820. Das Erziehungshaus weiter auszubauen, wollte gar nicht möglich werden, da ich andere unmittelbar noch nötigere Gebäude herzustellen hatte. Im Jahre 1820 am Himmelfahrtstage verband sich mein oben genannter Bruder aus Osterode, dessen beide Söhne noch immer meine Zöglinge waren, aus Liebe zu diesen und zur Förderung meines Lebenszweckes mit seiner ganzen Familie und mit seiner ganzen Habe mit mir. Da mein Bruder außer oben genannten Söhnen noch 8 Töchter hatte, so wurde mein Haus um 5 Personen größer. Die Ausbauung des Erziehungshauses wurde nun mit größtem Eifer fortgesetzt. Doch konnten wir es erst im Jahre 1822 beziehen. Das Leben wird nun immer mannigfacher, so dass gar nichts weiter, als was auf den Verband der bleibenden Gemeindeglieder Bezug hat, erwähnt werden kann. 1823 besuchte uns Middendorfs Schwestersohn Barob, bisher Student der Theologie in Halle, welcher so vom Geiste des Ganzen gehalten und getrieben wurde, dass er sich bald der Verwirklichung unseres Lebenszweckes anschloss. Seit 1823 war sein Leben und Wirken nur mit Unterbrechungen, welche sein Lebenskampf herbeiführte, ununterbrochen mit dem Unfern verbunden. Jetzt ist er in Berlin, um seinen einjährigen Freiwilligendienst dort abzumachen und die übrige Zeit einem ernsten Studium, besonders der Natur, zu widmen. Kommendes Frühjahr hoffen wir ihn wieder willkommen zu heißen. Im Herbste genannten Jahres, 1825, verlobte sich Langenthal mit der Pflegetochter, welche meine Frau von Berlin hierher begleitet hatte, und Middendorf mit der ältesten Tochter meines Bruders. Am Himmelfahrtstage 1826 war die Hochzeit, die Ehe eines jeden von beiden segnete der Himmel schon mit einer Tochter, doch die Langenthals nahm er auch wieder. Noch eines treuen Mitarbeiters muss ich gedenken, des Herrn Earl aus Hildburghausen, seit Neujahr 1825 Glied der Anstalt, besonders Lehrer für Instrumentalmusik und Gesang. Er lebt und wirkt im Geiste der Anstalt und fühlt sich innig mit derselben verbunden. Der übrigen Lehrer, welche längere oder kürzere Zeit, mehr oder minder lange mit der Anstalt verbunden gewesen sind, erwähne ich gar nicht, da sie eigentlich nie zum Kreise gehörten. Unter den eigentlich Verbundenen hat seit dem Beginn des Wirkens nie eine Trennung stattgefunden. Möge ich nun erreicht haben, was ich wünschte, nämlich auch in der gegliederten äußeren Erscheinung als ein inniges Ganzleben von ihnen erkannt zu werden, ob es gleich nur möglich war, die innere Geisteserscheinung des äußeren Verbundenseins mehr ahnen zu lassen, als auch nur anzudeuten.